Wann und wo Sie wollen. Die Sendungen von SRF 2 Kultur als Podcast. Blickpunkt Religion.
Zum ersten Mal auf dem Heimkontinent als Papst. Franziskus besucht den Weltjugendtag in Rio de Janeiro, der heute zu Ende geht. Sein Programm ist dabei sehr dicht. Er besucht Favelas, hält Messen und trifft junge Menschen. Doch kann so ein Auftritt ein Land und Menschen nachhaltig beeinflussen? Antonia Moser hat gestern mit Tilman Kleinjung gesprochen. Tilman Kleinjung ist Rom-Korrespondent der ARD und berichtet vom Weltjugendtag aus Brasilien. Er war zugeschaltet aus dem Medienzentrum des Weltjugendtags in Rio de Janeiro.
Tilman Kleinjung, das ist nun der erste Besuch des Papstes in Lateinamerika. Was hat er denn bis jetzt für einen Eindruck gemacht? Wie ist er da aufgetreten?
Er hat einen sehr, sehr guten Eindruck gemacht auf die Brasilianer, auf die Lateinamerikaner. Das ging ja schon los mit seiner Fahrt in die Stadt vom Flughafen. Da ist er mit einem Kleinwagen hereingefahren, mit einem Fiat, und hat dort dann eben die Menschen aus diesem Kleinwagen gegrüßt. So etwas, glaube ich, hat man von einem Papst noch nie gesehen, dass er sich so gemein macht mit den Menschen, dass er so auf eine Ebene geht. Und das hat sich eigentlich die ganze Reise lang so durchgezogen. Er hat eine Favela besucht, er hat ein Drogenkrankenhaus eingeweiht, also er hat auch die sozialen Probleme dieses Landes sehr genau erkannt und angesprochen.
Sind denn das einfach nur Gesten oder hat er auch inhaltliche Akzente gesetzt?
Ich frage mich das auch immer wieder, ob das im Grunde eher nur ein Show-Effekt ist, ob das eine starke Geste ist, die vor allem einen symbolischen Wert hat. Ich glaube, wenn man ihn dann reden hört, weiß man, es ist ihm tatsächlich mehr darum zu tun, dass er das wirklich so macht und meint. Er ist, und das, glaube ich, ist genau das, was die Menschen so fasziniert, mit seinem Reden sehr nah an seinem Tun und andersherum. Also er macht das, was er sagt. Und wenn man beispielsweise dann seine Rede in der Favela hört, wo er auf die Probleme der Menschen sehr gut eingeht, wo er sehr gut versteht, woran das denn liegt, wo er auch auf die Probleme der Jugend, die er in den letzten Wochen hier in Rio de Janeiro vor allem viel protestiert hat, sehr genau eingeht, dann weiß man, dass ihm das wirklich nahe geht und dass ihm das ernst ist.
Bewirkt denn jetzt sein Besuch eine Stärkung der katholischen Kirche, gerade in Brasilien, wo Freikirchen auch auf dem Vormarsch sind?
Das ist natürlich viel zu früh, das jetzt in irgendeiner Form abschließend analytisch bewerten zu wollen. Ich habe den Eindruck, es ist ihm schon sehr, sehr ernst damit. Er hat gestern hier ein Angelusgebet gehalten. Er hat gesagt, mir geht es doch im Grunde darum, dass ich euch in eurem Einsatz, in eurem Engagement für die katholische Kirche und in eurem Glauben stärke. Um was anderes geht es mir gar nicht. Dass ich euch also den Rücken stärke, wenn ihr hier in dieser Gesellschaft, die eben sehr, sehr stark mittlerweile sogar dominiert wird von evangelikalen Kräften, wenn ihr hier weiter katholisch seid. Aber dazu sagt er, müsst ihr euch auch ändern. Ihr müsst an die Peripherien gehen. Ihr müsst da sein, wo die Freikirchen schon lange sind. Das ist zum Beispiel in dieser Favela Virginia, die er besucht hat, ganz offensichtlich. Da steht die Freikirche, die Assembleia de Deus, steht mitten im Zentrum dieser Favela. Die katholische Kapelle liegt so ein bisschen am Rand, gleich am Straßeneingang. Das mag vielleicht Zufall sein, aber für mich ist das schon ein sprechendes Bild dafür, dass die evangelikalen Kirchen sehr viel näher an den Problemen der Menschen sind.
Waren denn jetzt in Brasilien auch kritische Stimmen zu hören, also Leute, die enttäuscht sind, dass Franziskus zwar sich stark für die Armen einsetzt, aber letztendlich eben doch sehr konservativ ist? Er ist ja kein Befreiungstheologe.
Ich habe mich gestern mit Frei Beto unterhalten. Das ist einer der führenden Befreiungstheologen hier in Brasilien. Er war ja auch lange Zeit Berater der Regierung Lula. Und er hat vor diesem Papstbesuch einen öffentlichen Brief an Franziskus geschrieben, in dem er gesagt hat, das Besuchsprogramm, da umgibst du dich nur mit den Mächtigen und Bekannten und Berühmten. Du gehst nicht zur Jugend, du gehst nicht in die Problemzonen. All das stimmte ja nicht. Und das hat er gestern auch so in unserem Gespräch anerkannt. Er hat gesagt, Papst Franziskus hat ja eine außerordentlich gute Figur gemacht. Er ist dahin gegangen, wo es weh tut, wo die brasilianische Gesellschaft Schmerzen hat. Also diese Kritiker sind verstummt. Dann gab es ja auch noch die Befürchtung, vielleicht ist das jetzt ein bisschen zu voreilig, da eine abschließende Bilanz zu ziehen, dass dieser Besuch überlagert wird von Protesten von Jugendlichen, die ja hier vor einigen Wochen zu Hunderttausenden auf die Straße gegangen sind. Und auch da muss man sagen, da ist praktisch nichts passiert. Da gab es am Anfang, am Ankunftstag von Franziskus, einige kleinere Demonstrationen, die dann in den üblichen Scharmützeln mit der Polizei endeten. Aber das war es dann auch schon.
Kann er denn gerade jetzt mit diesen sozialen Unruhen, die es in Brasilien gibt, kann Franziskus da überhaupt etwas erreichen?
Nein, natürlich. Er hat nicht die Möglichkeiten, die Gesellschaft zu verändern. Ich glaube, das sieht er auch so nicht. Er hat aber die Möglichkeit, denjenigen, die etwas verändern wollen, den Rücken zu stärken. Das hat er bei seinen Besuchen der Favela getan. Da hat er sich direkt an die Jugend des Landes gewandt und hat gesagt, bitte verzagt nicht, werdet nicht depressiv, sondern engagiert euch weiter, verliert nicht euren Mut. Da sieht er, glaube ich, seine Rolle, dass er sich eben als, sagen wir, Seelsorger für die Menschen, die hier Probleme haben, sieht und dass er die ermutigen will.
Jetzt wurde eben, Sie haben es schon angesprochen, viel Hoffnung in ihn gesetzt. Die Menschen waren begeistert von seinen bisherigen Auftritten. Was glauben Sie konkret? Was bleibt nun von diesem Papstbesuch?
Das sind die Bilder. Das ist wirklich immer wieder in unserer Mediengesellschaft sehr erstaunlich, wie bestimmte Bilder einfach hängen bleiben werden. Das begann ja schon in Rom, als er das Flugzeug bestiegen hat und sein Handgepäck selber in die Hand nahm und die Gangway hinaufgetragen hatte. Oder auch der Besuch in der Favela, die sich wirklich von ihrer allerschlechtesten Seite gezeigt hat, weil es tagelang geregnet hat und er da auf einem matschigen Fußballfeld gesprochen hat. Das sind einfach sehr, sehr eindrückliche, sehr, sehr starke Bilder, die aber immer auch eine bestimmte Botschaft transportieren.
Der ARD-Journalist Tilman Kleinjung aus Rio de Janeiro, die Fragen gestellt hat an Dunja Moser. Noch bis nächsten Dienstag läuft das zahlenmäßig drittgrößte Sportereignis der Welt. 9000 junge Frauen und Männer aus mehr als 70 Nationen nehmen an der 19. Makkabiade teil, an den Weltspielen des Judentums. Auch Schweizer und Schweizerinnen nehmen daran teil. Im Degenfechten gab es auch schon Medaillen. Alle 4 Jahre werden in Israel Sieger in mehr als 40 Sportarten ermittelt, doch den Organisatoren geht es um mehr. Sie wollen, wie es offiziell heißt, den jüdischen Stolz durch Sport aufbauen. Über die Hintergründe berichtet Ronny Blaschke.
Das Kfar Maccabiya, das Hauptquartier von Maccabi, liegt in Ramat Gan, einer mittelgroßen Stadt nahe Tel Aviv. Auf den Schreibtischen stapeln sich Kartons mit Plakaten und Souvenirs. Faxgeräte rattern, Telefone klingeln. Zwischen 2 Konferenzen hetzt Amir Pellet in sein Büro und schließt die Tür. Sein Vater hat Maccabi über viele Jahre geprägt. Seine Tochter stellte Rekorde im Schwimmen auf. Er selbst leitet seit 2009 die Planung der Maccabiade. Ehrenamtlich.
Eine Möglichkeit, um jüdische Identität zu wahren, ist diese Art jüdisches Olympia. Die meisten Sportler werden zum ersten Mal nach Israel kommen und uns ist es besonders wichtig, ihre Beziehung zu unserem Staat zu stärken. Ich weiß, dass die jungen Leute diese kommenden 2 Wochen nicht vergessen werden.
Mehr als 30.000 Zuschauer werden im Teddy-Stadion von Jerusalem die bunte Eröffnungsfeier der Maccabiade verfolgen. 20 der 71 Nationen sind zum ersten Mal mit Sportlern vertreten. Zum Beispiel Kuba, Montenegro oder Slowenien. Viele der 9.000 Teilnehmer reisen mit ihren Familien und Freunden an. Ein großer Teil des Veranstaltungsetats von $50 Millionen fließt in Kultur- und Bildungsprojekte. Die Sportler können in Bussen durchs Land reisen und Sehenswürdigkeiten oder Gedenkstätten besuchen. Anita Chaviv hat sich mit der Wirkung dieser Bildungsangebote beschäftigt. Die in Wien geborene Literaturwissenschaftlerin hat in Museen und Projekten gearbeitet.
Die Idee der Maccabia ist sicher identitätsstiftend, weil sie ist natürlich auch relevant für Juden, die sich nicht über Religion definieren, sondern über die Idee des Sportes. Und gleichzeitig muss man sich ja auch vor Augen halten, dass die ganze Idee von Maccabi entstanden ist in Europa, um den Juden dieses Selbstbewusstsein zu geben, dass sie auch stark sind und auch Sport machen können.
1895, noch vor dem ersten Zionistenkongress in Basel, gründeten deutsche Soldaten in Konstantinopel den ersten jüdischen Turnverein. Der Arzt Max Nordau prägte den Begriff des Muskeljuden. Er rief Juden dazu auf, Leistungsfähigkeit und Selbstachtung durch Sport zu stärken. 10 Jahre später gab es in Europa mehr als 100 Vereine. 1932 fand in Tel Aviv die erste Maccabiade statt, mit 400 Sportlern aus 18 Ländern, auch aus arabischen Nationen, aus Syrien, Ägypten, Libyen. Im Hauptquartier von Maccabi in Ramat Gan befindet sich das weltweit einzige jüdische Sportmuseum. Zu den Mitarbeitern gehört Stella Sürken, aufgewachsen in Russland. Sie arbeitet seit vielen Jahren für Maccabi. Die Premiere der Maccabiade 1932, sagt sie, sei mit Bedacht gewählt gewesen. Genau 1800 Jahre nach dem Aufstand des Freiheitskämpfers Judas Maccabeus gegen die griechischen Besatzer in Jerusalem. Stella Sürken deutet auch auf gerahmte Fotos, die kräftige Männer auf Motorrädern zeigen.
People from here, from Palestine, on boats to Europe.
Menschen aus Palästina reisten mit Schiffen nach Europa. Dort fuhren sie auf Motorrädern von einer Gemeinde zur nächsten. So luden sie Menschen zur Maccabiade ein, lange vor der Erfindung des Internets. Und die Leute kamen tatsächlich. Das ist doch beeindruckend.
Zweiten Maccabiade 1935 nahmen auch 134 deutsche Sportler teil, gegen den Willen der Nazis. Dutzende Athleten blieben anschließend im britischen Mandatsgebiet Palästina und überlebten den Holocaust. Nach dem Krieg wurden die Vereine langsam wieder aufgebaut. Heute sind weltweit in 400 jüdischen Gemeinden mehr als 400.000 Sportler aktiv. Zu ihren 56 Heimatländern gehören Simbabwe, Taiwan oder die Marshallinseln. Im idyllisch gelegenen Clubheim von Maccabi in Berlin-Charlottenburg feiert ein russischstämmiges Mitglied Geburtstag. Im Hintergrund läuft russisches Fernsehen. Für viele der jüdischen Einwanderer aus Osteuropa war Maccabi Anfang der 90er Jahre die erste Anlaufstelle. Die 37 Ortsvereine in Deutschland halfen ihnen bei der Integration. Anders als bei der Maccabiade spielt die Religion in den lokalen Clubs kaum eine Rolle. Juden treiben mit Christen und Muslimen zusammen Sport.
Die Leute sind sehr offen, sehr gelassen, sehr kontaktfreudig, immer gut drauf, immer für einen Spaß zu haben.
Die 17-jährige Michelle Prigozhin gehört zu den talentiertesten Golferinnen des Landes. Ihre Eltern siedelten noch vor ihrer Geburt nach Deutschland über. Michelle Prigozhin hat mit 16 Abitur gemacht. In ihrer Freizeit erforscht die Jurastudentin ihre jüdischen Wurzeln. Sie besucht Museen, schreibt literarische Texte und treibt Sport. Michelle Prigozhin gehört zu den 210 deutschen Teilnehmern der diesjährigen Maccabiade. Sie und ihre Familie reisen zum ersten Mal nach Israel, auf eigene Kosten.
Ja, ich würde sehr viele so geschichtliche Sightseeing-Touren mitmachen und möchte einfach mehr vom Land sehen. Ich finde, ich bin es meinen Vorfahren schuldig, um auch besser zu verstehen, wie es meine Vorfahren hatten, als Juden zu leben. Und generell versuche ich einfach mehr zu lesen und das zu verstehen.
Ein Beitrag von Ronny Blaschke. Die jüdischen Spiele, die Maccabiade, dauert noch bis am 30. Juli. Die Schweiz beschäftigt wieder mal ein Kruzifix. Es soll aber keines abgehängt werden. Im Gegenteil, es sollte eines aufgehängt werden. Die Meldungen von Antonia Moser.
Im Obergerichtssaal des Kantons Zug wird kein Kreuz aufgehängt. Das schreibt der Zuger Regierungsrat in einem Bericht zu einem SVP-Postulat. Der Kantonsrat könne das Obergericht nicht verpflichten, ein Kreuz aufzuhängen. Das Obergericht sei nämlich autonom. Das sei durch die Verfassung so festgelegt. Zwei Zuger Kantonsräte hatten im letzten Jahr in einer Motion gefordert, dass im neuen Gerichtssaal des Zuger Obergerichts ein Kreuz oder ein Kruzifix angebracht werde. Das sei ein Zeugnis der christlich-abendländischen Kultur und der Geschichte des Kantons Zug. Es gehe nicht darum, Andersgläubige oder Ungläubige zu benachteiligen, sondern erinnere an die Herkunft der Zuger. Diese Forderung nach einem neuen Kruzifix wurde nun abgelehnt. Die bestehenden Kreuze in öffentlichen Verwaltungsgebäuden sollten aber hängen bleiben. Es gebe kein grundsätzliches Kruzifixverbot, so der Regierungsrat. Aber es sollen keine zusätzlichen aufgehängt werden. Wer sich durch ein Kruzifix während einer Gerichtsverhandlung verletzt fühlt, kann verlangen, dass die Sitzung in einen anderen Raum verlegt wird oder das Kreuz abgedeckt oder verhüllt wird. Israel hat am Mittwoch zwei neue Oberrabbiner gewählt, die höchsten jüdischen Autoritäten des Landes. David Lau ist neu der aschkenasische Oberrabbiner. Aschkenasisch heißt er Tradition des mittel- und osteuropäischen Judentums verpflichtet. Die sephardische Richtung, spanisch-iberisch geprägt, vertritt neu Yitzhak Yosef. Die Oberrabbiner sind die höchste religiöse Instanz des Landes, sowohl spirituell als auch bezüglich der Einhaltung der jüdischen Gesetze. Sie erteilen beispielsweise das Koscher-Zertifikat und kontrollieren die heiligen jüdischen Stätten. Die beiden neuen Oberrabbiner wurden in Jerusalem durch ein Gremium von Rabbinern und Personen des öffentlichen Lebens in einer geheimen Abstimmung gewählt. Beide vertreten das ultraorthodoxe Judentum. Ihre Wahl wird als Bestätigung der traditionellen Linie interpretiert. Im Vorfeld der Wahl kam es zu vielen Diskussionen. Ein Kandidat war wegen abfälliger Äußerungen über Araber kritisiert worden. Zudem hatten sich auch Politiker in die Wahl eingemischt. Ministerpräsident Benjamin Netanyahu unterstützte den gewählten David Lau. Religionsminister Naftali Bennett machte sich für die liberaleren Kandidaten stark. Diese wollen sich für Reformen des Oberrabbinats einsetzen. Sie wollen beispielsweise das ultraorthodoxe Establishment entmachten und das Monopol für die Koscher-Zertifikate auflösen. Die sogenannten Nationalreligiösen oder religiösen Zionisten haben bei dieser Wahl aber eine Niederlage erlitten. Die neuen ultraorthodoxen Oberrabbiner bleiben für die nächsten 10 Jahre im Amt. Eine Forschung über Wikipedia hat gezeigt, dass der Eintrag «Jesus» einer der umstrittensten Begriffe ist. Das Internetlexikon kann von allen Benutzern umgeschrieben oder ergänzt werden. Einige Begriffe werden dabei besonders häufig geändert, weil die verschiedenen Autoren unterschiedliche Standpunkte vertreten. Gerade der Eintrag zu Jesus wird in vielen Sprachen häufig umgeschrieben. Auch andere religiöse Themen sind umstritten. Der Eintrag zum islamischen Propheten Mohammed wird auch sehr häufig geändert.
SRF 2 Kultur. Im Internet unter srf.ch.